Ein herzliches Grüß Gott hier zur Tatortzeitandacht des Fachbereichs Kunstpastoral in St. Paul. Schön, dass Sie gekommen sind. Was suche ich? Was suchen wir Menschen? Gerade in diesen Zeiten, wo so vieles unsicher ist, wo vieles aufgeheizt ist, wo vieles polarisiert ist, merken wir, wir sind auf der Suche, wir haben Sehnsucht, wir sind suchende Menschen. Was sucht der Mensch? Diese Frage steht auch über dem großen Ausstellungsprojekt von vielen Kooperationspartnern aus Kirche, Kunst und Wissenschaft hier in München, die vor einem halben Monat begonnen hat und noch bis Mitte Juli durchgeführt wird. Dialog von Kunst, Kirche und Wissenschaft. Gerade die Erfahrung der Fragmentierung unserer Welt, all dieser Fragen, macht es doch erst wirklich notwendig, dass wir uns zusammentun, alle, die auf der Suche sind, die von ihrer Profession, ihrer Wissenschaft aus suchende Menschen sind. Kunst macht unsere Suchbewegungen sinnlich wahrnehmbar und so können wir darüber noch besser nachdenken. Künstlerische Werke können uns Orientierung geben, indem sie zeigen, wie existenziell, vielschichtig und auch widersprüchlich unser menschliches Suchen und Sehnen ist. Mittlerweile ist die Ausstellung an vielen Orten eröffnet, zum Beispiel in Heiliggeist. Da läuft es nur noch diese Woche bis Mittwoch und dort wurde eine große weiße Rose gefaltet von dem Kölner Künstler Frank Bölter zum 80-jährigen Gedenken der Gründung der Weißen Rose in München. 7 Meter groß von Menschen, die im Viktualienmarkt einfach daherkamen oder sich angemeldet hatten, gemeinsam gefaltet. Die Suche nach Freiheit und Frieden wird so im Symbol greifbar. In St. Markus, da zeugt eine Installation von Müllautos von der Suche von Menschen nach Heimat. Eine Arbeit, die schon vor etwa 15 Jahren von dem Künstlerduo Empfangshalle gestaltet wurde. Da wurde ein Müllauto zu einem Wohnmobil umgestaltet und Mitarbeitende der städtischen Entsorgungsbetriebe, die aus aller Welt waren, aus Ghana, aus der Türkei, aus Griechenland, fuhren mit diesem Auto in ihre Heimat, fotografierten dieses Auto und Fotos von der Heimat mit diesen Mitarbeitern wurden auf die Müllautos draufgemacht. Ein Kunst am Bau-Projekt. Und so fuhren mehrere Jahre durch ganz München diese Heimate der verschiedenen Mitarbeitenden der Entsorgungsbetriebe durch München. Wir alle suchen Heimat und da ist unmittelbar greifbar, dass jeder in seiner Familie, in seinem Freundeskreis beheimatet ist und dort seine Suche eine Erfüllung findet. Wir hier in St. Paul haben die Freude, diese Arbeit Feather Project von der taiwanesischen Künstlerin Chia Wei Tsai zu zeigen zu können. Schön ist es, hier erleben zu können, dass Kunst, die so einfach daherkommt, Menschen berühren kann. Einfach ein Oktogon wie drüben am Taufort, ein runder großer Spiegel, der die Achse nach oben eröffnet zum Himmel und einige Gänsefedern, auf die Menschen eingeladen sind, ihre Wünsche und Sehnsüchte zu schreiben. Noch nie ist hier ein Mitmachprojekt so gut angenommen worden, so sensibel gestaltet ist und so sensibel und sinnlich wahrnehmbar sind diese Federn. Jetzt sind es schon mindestens 100 Federn, die mit Wünschen und Sehnsüchten beschrieben sind. Am Ende dieser Andacht hören wir einige von diesen Wünschen. Diese Andacht heute soll Raum geben für diese Suche. Bei dem Projekt mit der Wissenschaft zusammen, Kunst, Kirche, Wissenschaft, war auch beteiligt die Ludwig-Maximilians-Universität, der Lehrstuhl für Religionswissenschaft, Professorin Daria Pezzoli-Olciati. Sie hat Kolleginnen und Kollegen gewinnen können, auch 2 Pfarrer sind dabei, Aufsätze zu schreiben über verschiedene Themen, wo Menschen auf der Suche sind. 3 davon hören wir heute. und sie hat Studierende eingeladen, Statements zu machen, wie sie auf der Suche sind, was ihnen das Thema auf der Suche bedeutet. Auch davon hören wir drei Statements. Sehr freue ich mich, dass diese Texte heute vorgetragen werden von der Schauspielerin Franziska Bronnen. Herzliches Willkommen hier in unserer Mitte. Musikalisch ergänzen diese Suchbewegungen Andreas Höricht an der Bratsche und Peter Gerhardt an den Tasteninstrumenten. Und wenn Sie jetzt von dem Katalog noch mehr wissen wollen, der wird vorgestellt am 21. Juni um 19 Uhr im DG Kunstraum am Wittelsbacher Platz. Dort können Sie den dann auch erwerben. Er wird auch am Schriftenstand ab Mitte Juni bei uns zu haben sein. Und nun begeben wir uns mit anderen Menschen, die auf der Suche sind, gemeinsam auf die Suche.
Was suche ich? Franziska Mayer, 28 Jahre, Studentin der Religions- und Kulturwissenschaft, Buchsammlerin, antwortet: Wir Menschen sind ständig auf der Suche nach etwas, wie einem verlorenen Schlüssel, einem Eintrag in der Google-Suchmaschine oder sogar nach dem Sinn des Lebens. Doch was suche ich? Ich suche das Morgen, um mich jeden Tag neu zu finden. Auf der Suche nach dem guten Leben in einer pluralen Gesellschaft ist Verena Marie Eberhardt, Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Religionswissenschaft und Religionsgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Auf der Suche nach Gewissheit reizt sie am meisten das Erstaunen. Wenn wir uns auf die Suche begeben, so schreibt sie, so tun wir dies in der Absicht, ein Ziel zu erreichen. Manche Wege gehen wir alleine, sie berühren unsere persönlichen Gedanken und unsere eigenen Lebensvorstellungen. Viele Ziele können wir jedoch nur zusammen erreichen. Denn Menschen leben in Verbindungen. Sie sind in einem sozialen Geflecht eingebunden und gestalten die Spannung zwischen dem Allein- und Mit-Anderen-Sein. Der Mensch ist auf Kommunikation angewiesen. Er gedeiht in Beziehungen, in denen er sich ausdrücken kann, wahr und ernst genommen wird. In unserer Gesellschaft müssen wir viele Entscheidungen gemeinsam treffen und tragen. Dabei scheint das Ziel klar ersichtlich zu sein: ein gutes Zusammenleben aller Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft oder Religion, ihrem Geschlecht, Alter oder Beruf, ihrer ethnischen, nationalen oder sozialen Zugehörigkeit. Doch der Weg dorthin ist eine ständige Herausforderung, ein ewiges gesellschaftliches Aushandeln, und das Erreichen des Ziels bleibt wohl ein entferntes Ideal. Das gemeinsame Leitbild, die Suche nach dem Guten, wird in Verbindung mit Werten wie Solidarität und Frieden, Rechtsstaatlichkeit, Toleranz und Demokratie gebracht. Es sind die Werte, auf denen unsere Gesellschaft gründet. Vorstellungen vom guten Leben verdichten sich dort, wo Vielfalt aufeinandertrifft und Weltbilder präsentiert werden, an einem Ort, an dem sich Menschen die Frage stellen, was wir an zukünftige Generationen weitergeben wollen und welche Werte uns als das Gute gelten. Die Suche nach dem Guten wird gerade Kindern beigebracht, da sie als diejenigen wahrgenommen werden, die das Leben in der Gemeinschaft erst einüben müssen und das Potenzial haben, die Welt der Zukunft zu verändern. Angesichts vieler negativer Nachrichten, politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen, gerade in dieser Pandemiezeit, könnte man sich berechtigterweise fragen, ob diese moralischen Verkündigungen nicht nur eine Form von oberflächlicher Selbstvergewisserung sind. Doch was hält eine vielfältige, plurale Gesellschaft zusammen? Vielleicht ist es gerade dieses auf der Suche nach dem Guten sein, das eine gemeinsame Orientierung ermöglicht. Die Suche nach einem Ideal, nach normativen Leitbildern, die unser Handeln formen und ihm eine Bedeutung verleihen. Die Aushandlung dieser Werte, sei sie bejahend oder kritisch, erlaubt Menschen, auf der Suche nach dem guten Leben einen Ort in der Gesellschaft zu finden.
Thank you.
Was suche ich? Auf der Suche nach Glück, Liebe, Sinn? Aber ich bin zufrieden, bin geliebt, habe meinen sinnstiftenden Glauben und suche noch immer. Wonach eigentlich? Vielleicht einfach nach mehr. Mehr Glück, mehr Liebe, mehr Sinn. Diese Suche und Sehnsucht, dass es mehr gibt im Leben, bewegt mich und treibt mich voran. Das schreibt Anna Zinser, 21 Jahre alt, Studentin der Ethnologie. Gerson Rabe, langjähriger Pfarrer an der Erlöserkirche München-Schwabing und Sinnsucher in einer immer unübersichtlicher werdenden Welt, ist auf der Suche nach Transzendenz. Er schreibt: Augustinus hat in seinen Bekenntnissen den schönen Satz formuliert: Unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Damit hat er den Menschen die Sehnsucht nach dem Transzendenten in das Herz eingeschrieben. Uns Menschen treibt diese Sehnsucht um. Sie kann in ganz verschiedenen Gestalten auftreten und sich bemerkbar machen. Als Wunsch nach dem Jenseitigen, nach dem ganz anderen oder nach etwas von mir Unterschiedenem. Der eine findet seine Antwort bei Kontemplation und Meditation im Kloster, der andere ganz unspektakulär zu Hause im stillen Kämmerlein, während andere gar nicht gewahr sind, wo die innere Unruhe oder Sehnsucht ihren Ursprung hat. Und natürlich kann der Mensch von all dem ablenken oder gar diese Sehnsucht verleugnen. Doch wird es dann um den Menschen recht einsilbig und einsam, wenn er nur auf das Materielle bezogen ist. Zwar kann der Bezug auf das Materielle vorübergehend Erfüllung versprechen, ein tolles Auto, ein schickes Haus, ein interessanter Job können für eine gewisse Zeit den Menschen befriedigen und alles, was ihn im Inneren bewegt, in den Hintergrund treten lassen. Letztlich zeigt sich jedoch immer, dass selbst der größte Reichtum und der größte Erfolg nicht ausreichen, einen Menschen wirklich auszufüllen. Die Wirklichkeit geht eben nicht in dem Vorfindlichen auf. Sie weist darüber hinaus auf das Immaterielle hin, das eben auch zur Wirklichkeit des Menschen gehört. Daher ist der Bezug auf das Transzendente für das Menschsein konstitutiv. Die Sehnsucht nach dem Transzendenten drückt sich ganz allgemein darin aus, dass sie eine Sehnsucht nach dem Grund allen Seins ist. Dabei ist dieser Grund immer schon ein gegründeter Grund. Das heißt, ein Grund, der sich selber Grund ist. Er ist gewissermaßen eine Abstraktion dessen, was mit dem Symbol Gott gemeint ist. Dieses Symbol bezeichnet so etwas wie eine persönliche Variante dieser Sehnsucht. Im Gottesglauben gewinnt die Sehnsucht nach dem Transzendenten eine anschauliche Art der Darstellung. Hinter der Sehnsucht nach Transzendenz steht dann die Sehnsucht nach Gott. Dies gilt vor allem in einem religiösen Kontext. Dort wird der Gottesgedanke geradezu mit dem Transzendenten identifiziert. Dabei ist das Transzendente eben nicht Gegenstand unserer Alltagswelt, sondern weist über diese hinaus. Doch verschafft es dieser Alltagswelt gleichwohl einen Sinn. Gott als Ermöglichungsgrund allen Seins. Gott kann auch als die Wahrheit vorgestellt werden. Die Sehnsucht nach der Wahrheit ist dann das Korrelat eines Lebens, das über sich selbst nachdenkt. Schließlich kann Gott auch zum Konstitutionsmoment von Reflexivität werden. Damit wird Gott zum Grund aller mentalen Operationen, die mir mein Selbst erhellen. Wie auch immer, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, Gott. Was suche ich? Caroline Kloß, 54 Jahre alt, Studentin der Religionswissenschaft, ist auf der Suche nach meiner Grenze in dir, nach einem Widerhall, nach einem Gegenüber. Ich suche die Auseinandersetzung, um zu einem größeren Ganzen zu finden, an dem ich meinen Anteil habe. Thank you. Anna-Katharina Höpflinger ist akademische Rätin am Lehrstuhl für Religionswissenschaft und Religionsgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie liebt die speziellen Momente des Normalen und sucht nach dem Surrealen im Alltag. Für sie ist der Tod die Herausforderung jener, die auf der Suche sind. Sie schreibt: Unter den vielen Fragen, die sich suchende Menschen stellen, spielt die Vergänglichkeit eine zentrale Rolle. Was ist der Tod? Was passiert danach? Gerade diese Fragen bewegten den mesopotamischen Helden Gilgamesch, den König der Stadt Uruk und Protagonisten des gleichnamigen altmesopotamischen Epos. Sein Freund Enkidu, mit dem er viele Abenteuer erlebte, ist tot und befindet sich in der Unterwelt. Obwohl Gilgamesch zu zwei Dritteln ein Gott ist, realisiert er in diesem Moment, dass auch er das ewige Leben nicht erlangen kann. Dieses ist ausschließlich den hundertprozentigen Gottheiten vorbehalten. Gilgamesch, der große Taten vollbracht hat, kann sich nicht mit der Vorstellung zufrieden geben, dass der Mensch nur sein kurzes Leben auskosten darf, bevor es in die Unterwelt geht. Voller Wut begibt er sich auf eine Reise zu jenseitigen Bereichen, um die Unsterblichkeit zu suchen. Fast gelingt es ihm, sie zu erhalten. Doch seine menschliche Konstitution kommt ihm in die Quere. Auf der Rückkehr schläft er kurz ein, und so frisst ihm eine Schlange die Heilpflanze weg, die er gegen die Sterblichkeit errungen hat. Nach seiner gescheiterten Suche nach Unsterblichkeit steht Gilgamesch schließlich vor seiner Stadt, betrachtet die imposanten Mauern, die er erbauen ließ, und erkennt, wie groß und großartig dieses Werk ist. Am Ende überdauern also die Taten, die hervorragenden Monumente der Stadt Uruk, aber auch eine Geschichte, die seit mehr als 3 Jahrtausenden erzählt wird. Damit wird Erinnerung ermöglicht. Gemäß altorientalischen Kosmologien kommen die Menschen nach dem Tod in einen unterirdischen Bereich. Sie wechseln den Ort und die Form des Daseins. Sie leben nach dem Sterben in der ambivalent gedachten Unterwelt. Die Welten der Lebenden und der Toten sind dabei als durchlässig konzipiert. So können Tote aus der Unterwelt berichten. Die Lebenden können durch Rituale die Existenz der Toten beeinflussen. Unsterblichkeit im Sinne eines solchen andersartigen Weiterbestehens nach dem körperlichen Sterben ist nicht nur im genannten Epos zu finden, sondern als Idee historisch und global weit verbreitet. Doch wieso ist es scheinbar einfacher zu denken, dass das Leben weitergeht, als sich damit zufrieden zu geben, dass es nach dem Tod nichts mehr gibt? Der Tod ist konzeptuell unfassbar und unbegreifbar. Man kann zwar den Sterbeprozess von anderen Menschen betrachten, aber sterben tut man selbst nur einmal. Die Erfahrung des eigenen Todes wird nicht mit anderen geteilt. In diesem Sinne stellt der Tod eine unüberwindbare Paradoxie dar. Die persönliche Nichtexistenz zu erleben, ist für jemanden, der oder die existiert, unmöglich. Möglicherweise sind deswegen Ideen und Geschichten eines Weiterbestehens nach dem Sterben in einer anderen, zum Beispiel unkörperlichen Form entstanden. Die Frage ist also weniger, weshalb Menschen Unsterblichkeit im Sinne einer Weiterexistenz nach dem Sterben suchen, sondern in welcher Form sie dies tun. Was sind denn unsere heutigen mitteleuropäischen Konzepte von Unsterblichkeit? Legen auch wir Wert darauf, eine Tat oder ein Werk der Nachwelt zu erhalten, wie dies im Gilgamesch-Epos zur Sprache kommt? Ist man vielleicht erst tot, wenn man vergessen ist? Denken heutige Menschen an ein Jenseits oder eine Wiedergeburt, wenn sie über ihren Tod sinnieren? Lebt man im Genpool von Verwandten weiter oder in den Atomen, die von einem Körper übrig bleiben? Oder herrscht heute eine Idee von Vergänglichkeit vor, die nicht auf ein Jenseits ausgerichtet ist, sondern auf ein Diesseits? Ob im alten Mesopotamien oder heute, das sind die Fragen, die sich der suchende Mensch stellt.
Auf der Suche. Kirchenbesucherinnen und Kirchenbesucher haben auf Federn der Installation von Chavai Tsai ihre Wünsche und Hoffnungen geschrieben. Dabei haben sie unter anderem Folgendes formuliert: Glück für neues Leben. Gesundheit für meine Familie und Freunde. For the intentions of my Bible study girls. Gib mir bitte Geduld und Dankbarkeit. Eine liebevolle und respektvolle Partnerschaft führen. Liebe und Respekt. Wie können wir Menschen uns gegenseitig Liebe, Wärme und Vertrauen schenken? Gib der Welt Friede, bitte. Frieden in der Ukraine. Trage mich auf deinen Flügeln zum Ort meiner Sehnsucht.